SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Tag. Und darum geht es in der nächsten halben Stunde. Schonungslose Analyse und echter Frust, wie CDU und CSU die Bundestagswahl verarbeiten. Kanzlermache unter sich. Die FDP bereitet sich auf erste Gespräche mit den Grünen über eine mögliche Zusammenarbeit vor. Und Berliner Volksentscheid mit Sprengkraft, was Berlins Wohnungsbaugesellschaften nach dem Jahr zur Enteignung zu befürchten haben. Doch zunächst der Blick auf die Bundestagswahl. CDU und CSU gehören zu den Parteien, die ganz offensichtlich das Wahlergebnis erst noch richtig verdauen müssen. Und so wurde die Präsidiumssitzung heute offenbar zu einer Art Scherbengericht für den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Armin Laschet. SWR Berlin-Korrespondent Klaus Sturm, was hören Sie? Mit welchen Vorwürfen hat es Laschet heute zu tun bekommen?
Also wir hören hier die offizielle Version und Laschet ist ja heute Nachmittag vor die Presse getreten und sagt, er habe den Rückhalt des Vorstandes und des Präsidiums. Natürlich seien Fehler gemacht worden, auch seiner Rolle grenzt er so ein bisschen ein. Er habe vielleicht auch nicht immer glücklich agiert, aber es ist jetzt nicht zu hören, dass jetzt im Moment alle auf Laschet draufschlagen und ihm alles und nur noch vorwerfen. Denn das ist ja auch klar, sie brauchen Armin Laschet jetzt. Irgendjemand muss ja, wenn es darum geht, jetzt noch Gespräche zu führen, irgendjemand muss das in die Wege leiten. Und Laschet ist so ein bisschen zurückhaltender heute. Er sagt, der zweite Platz bei der Wahl, das begründet keinen Anspruch darauf, den Kanzler zu stellen. Aber wir können ein Angebot machen und am Ende zählt es ja, wer im Bundestag eine Mehrheit zusammenbekommt. Und dieses Projekt Mehrheit zusammenbekommen, Regierungsbildung, das läuft jetzt eben in der CDU. Und solange ist, glaube ich, Armin Laschet in einer ganz gesicherten Position. Denn auf ihn kann jetzt keiner draufhauen, solange sie ihn noch brauchen.
Trotzdem war ja schon Unmut zu vernehmen. Dreht sich diese Manöverkritik denn nur um die Person Laschet oder könnten auch noch andere in den Fokus geraten, zum Beispiel CSU-Parteichef Markus Söder, dem ja während des Wahlkampfs auch immer wieder vorgeworfen worden ist, gegen Laschet zu sticheln?
Das ist natürlich auch ein Thema, wer hat da welche Rolle gespielt und hätte das runterlaufen können. Und dann gibt es auch Ministerpräsidenten der Union aus dem Osten, die ganze Situation der Partei beklagen, denn da ist die AfD ja auch so stark geworden. Und die haben das große Problem, wie auch der Ministerpräsident Kretschmer, dass die CDU sich jetzt nicht aufgeben dürfe, der Markenkern dürfe nicht zerstört werden, nicht aufgeweicht werden, damit um jeden Preis eine Koalition zustande kommt. Zur Not müsse man sich ganz erneuern, rund erneuern. Also das würde dann heißen, dass die Verhandlungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition so hart wären, dass die Union dann doch zurücksteckt. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik und da hatten heute viele irgendwas zu sagen, auch erstmal sich den Frust von der Seele zu reden und das kann noch eine ganz ruhige, geordnete Bahn wieder laufen.
Sie haben in dem Zusammenhang ja schon den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer angesprochen. Der hat sich ja offensichtlich auch heute schon öffentlich den Frust von der Seele geredet, indem er gesagt hat, von einer Wechselstimmung gegen die Union gesprochen hat und auch von einem Regierungsauftrag für die Union nichts wissen wollte. Wie stellt man sich bei CDU und CSU vor, wie es weitergehen soll? Gibt es da überhaupt noch einen Konsens?
Den wird es geben, wenn sich der Erfolg einstellt. Ich kann mir vorstellen, wenn Laschet mit seiner Aktion Werben um FDP und Grüne, wenn er damit Erfolg haben sollte, wenn es zu einer CDU-geführten Regierung kommen sollte, dann ist ein Konsens ganz schnell wieder da.
Schauen wir noch kurz auf die SPD. Die sieht ja offensichtlich weitaus zuversichtlicher in die Zukunft. Was war denn da heute aus dem Willy-Brandt-Haus zu hören und wie laufen dort die Vorbereitungen für die Sondierungsphase?
Na, da ist natürlich erstmal große Zufriedenheit immer noch mit den drei Wahlergebnissen in Berlin, in Schwerin und nochmal in Berlin, Bundestagswahl natürlich. Die sind alle zufrieden und sie bereiten sich natürlich darauf vor. Sie gucken ganz genau hin, was machen denn jetzt die Grünen und die FDP? Da gibt es ja heute gegenseitige Gesprächsangebote. Lindner, der Parteichef, und Wissing, der Generalsekretär der FDP, die wollen auf die Grünen zugehen. Die Grünen sind da auch offen und sagen, wir reden auch mit denen. Sie werden nochmal am Wochenende gucken, wer kann da was sondieren. Aber da ist so eine abwartende Gelassenheit. Erstmal gucken, was die machen. Das findet die SPD, glaube ich, ganz in Ordnung. Und dann schauen, wie sie mit den beiden dann weiter verhandeln können. Es gibt natürlich natürlich auch den Parteivorsitzenden, der wird ja oft mal vergessen, Norbert Walter Borjans, der heute ein bisschen gegen die FDP gestichelt hat. Das ist aber, glaube ich, so ein bisschen für die Galerie der Partei Linken, dass er sagt, hallo, wir sind auch noch da und ohne uns wird es auch nicht gehen. Das ist ja nicht die Partei Scholz, sondern ist die SPD und wir müssen am Ende alle, das, was jemals verhandelt werden könnte und herauskommen sollte, das muss die gesamte SPD dann auch gutheißen. Und das war vielleicht heute so ein Signal, es wird nicht so leicht, wie es Scholz sich vielleicht vorstellen mag.
Informationen von SWR Berlin-Korrespondent Klaus Sturm. Sie werden mittlerweile Kanzlermacher genannt. Gemeint sind FDP und Grüne. Beide Parteien scheinen fast sicher Teil einer künftigen Regierungskoalition zu sein, während andere da ja bekanntlich weit weniger zuversichtlich sein können. Entsprechend selbstbewusst traten Liberale und Grüne heute in Berlin zu Beginn ihrer jeweiligen Gremiensitzungen auf. Die FDP beschloss gar, die gestern bereits ins Spiel gebrachten grün-gelben Vorsondierungen zu starten. Informationen von SWR-Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plack.
Bevor Sie in mögliche Verhandlungen mit SPD und Union gehen, wollen Sie erst einmal ausloten, wo es mögliche Schnittmengen gibt und wo nicht. Grüne und FDP werden deswegen miteinander sprechen. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, betonte, es gehe darum, alle Möglichkeiten auszuloten und Gemeinsamkeiten zu finden. Mit der FDP aber werde dies nicht einfach.
Bei den Fragen von Steuer-, Sozial-, Wirtschaftspolitik, bei den Fragen eher prinzipieller Natur, welche Rolle hat der Staat, wie frei sollen die Marktkräfte sein, wie hoch oder stark sollen die Leitplanken für den Markt sein, da treffen Welten aufeinander.
Aber auch wenn Welten aufeinandertreffen, am Ende geht es laut Habeck darum, eine Regierung zu bilden, die entschlossen die anstehenden Probleme löst. Klimaschutz, Rente, Einwanderung, Fachkräftemangel, einige von vielen, die Habeck aufzählt. Annalena Baerbock betont, jetzt müsse die Erneuerung des Landes angegangen werden. Sie sieht Klimaschutz als Querschnittsaufgabe über alle Ressorts.
Auf dieser Grundlage werden wir jetzt gemeinsam, Robert Habeck und ich als Parteivorsitzende, Gespräche mit den anderen Parteien führen.
Zunächst sollten diese Gespräche im kleinen Kreis stattfinden, so Baerbock. Über eine mögliche Regierungszusammenarbeit mit den Grünen will die FDP schnell verhandeln. Die Parteiführung habe beschlossen, Vorsondierungen mit den Grünen aufzunehmen, sagte FDP-Chef Christian Lindner. Auch er stellte klar,
zwischen Grünen und FDP gibt es die größten inhaltlichen Unterschiede. Deshalb macht es Sinn, angesichts dieser bisweilen bestehenden Polarisierung den gemeinsamen Grund zu suchen.
Grüne und FDP seien zugleich die Parteien, die sich am stärksten gegen den Status quo der Großen Koalition gewandt hätten. Deswegen sei es sinnvoll, miteinander das Gespräch zu suchen.
Um zu prüfen, ob daraus bei allen Unterschieden ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition werden könnte.
Ein gemeinsames Zentrum trotz unterschiedlicher Ausrichtung, etwa beim Thema Klimaschutz. Lindner betonte, seine Partei verfolge anders als die Grünen ein eher technologisch getriebenes Modell. Bei allen Differenzen, betonen Habeck und Baerbock, gehe es aber nun auch darum, über Gemeinsamkeiten zu sprechen. Und die gibt es, beispielsweise bei den Themen Digitalisierung und Bürgerrechte. Klar ist aber, ohne FDP und Grüne kann kaum eine neue Regierung gebildet werden.
Trotz des hauchdünnen Wahlsiegs der SPD ist also weiterhin nicht klar, ob die SPD oder die Union bzw. theoretisch vielleicht auch beide Teil der nächsten Bundesregierung sein werden und wer dann in dieser noch unbekannten Koalition Bundeskanzler wird. Über die diffuse Lage habe ich kurz vor der Sendung im SWR-Tagesgespräch mit dem früheren Bundestagspräsidenten und SPD-Vize Wolfgang Thierse gesprochen. Herr Thierse, zunächst mal, wie bewerten Sie das Abschneiden Ihrer Partei? Ist es das, was Sie sich für die SPD erhofft und gewünscht haben?
Es ist ein hocherfreuliches Ergebnis. Wenn man mal sich erinnert, vor 2-3 Monaten, da standen wir bei 13, 14, 15%. Und jetzt sind wir bei über 25%. Und wir haben auch gegenüber dem Wahlergebnis vor 4 Jahren um 5% zugenommen. Das nennt man einen Wahlerfolg.
Das heißt, die SPD ist zurück, so hat es auch Generalsekretär Klingbeil formuliert, aber doch nicht mehr als das, was sie mal war, nämlich eine echte Volkspartei. Oder wie würden Sie diese, ich sag mal, Auferstehung der SPD einordnen?
Ja, gegenüber dem, was nun in den vergangenen 1-2 Jahren über die SPD geschrieben worden sind, die Trauergesänge und die Beerdigungen, die medial stattgefunden haben, ist das eine Auferstehung. Natürlich geht es darum, dass man irgendwann auch wieder über 30% kommt. Aber gegenwärtig ist das, schauen wir ringsum in die anderen europäischen Länder, ein wirklicher großer Sieg der SPD. Zumal, wenn man es vergleicht mit der anderen Volkspartei, die gleich eine doppelte Niederlage erlitten hat. 8,8% weniger als vor 4 Jahren und der zweite Platz. Also die Unterschiede sind schon sehr deutlich.
Was ergibt sich jetzt aus diesem Wahlergebnis? Muss es zwangsläufig eine SPD-geführte Regierung geben oder wäre vielleicht doch auch, wie CDU, CSU dies fordern, ein von Armin Laschet angeführtes Bündnis denkbar?
Also das finde ich schon erstaunlich. Die CDU ist doppelter Verlierer, eine wirklich riesige Niederlage, sitzt auf dem zweiten Platz und nennt das einen klaren Regierungsauftrag. Das ist schon ziemlich befremdlich.
Ich muss aber noch mal genauer nachfragen. Hat die Union dennoch das moralische Recht, den Versuch einer Regierungsbildung zu unternehmen? Das hat ja SPD-Chef Walter Borjans ihr heute abgesprochen.
Also er hat damit gewissermaßen Herrn Söder zitiert, der vor der Wahl das ja gesagt hat, wenn die CDU nicht auf Platz 1 ist, dann hat sie nicht das moralische Recht, eine Regierung zu bilden. Also dieses Zitat kann man doch auch weiter verwenden. Ich denke, bei so klaren Unterschieden, die einen verlieren dramatisch und die anderen gewinnen sehr deutlich, ist doch auch klar, dass was die Wähler wollen. Sie wollten nicht mehr die CDU an der Spitze der Regierung haben.
Aber so deutlich ist der Gewinn jetzt auch nicht. Ne? So deutlich ist der Gewinn jetzt auch nicht.
Also ein Zugewinn von über 5% ist ein deutlicher Zugewinn.
Ja, aber
auch die Grünen haben nur über 5% gewonnen. Und deswegen kann man doch in beiden Fällen sagen, da hat es eine deutliche Wählerverschiebung gegeben, die man auch ernst nehmen kann.
Absolut, aber der Unterschied zur Union ist ja nun sehr viel geringer. Es ist ja wirklich hauchdünn.
Er ist 1,6 oder 1,7%. Und ich beziehe mich auch aufdrücklich auf die Wählerbewegung, die es gegeben hat. Die CDU hat deutlich verloren, die SPD hat deutlich gewonnen. Das ist eine Veränderung im Wählerverhalten. Und daraus kann man schon den Auftrag ableiten, dass Olaf Scholz den Versuch unternimmt, eine Regierung zu bilden.
Jetzt wird also erstmal sondiert, allen voran mit und zwischen den potenziellen Königsmachern FDP und Grüne. Wie schwer wird es für die SPD, eine solche sozial-ökologisch-liberale Koalition zu bilden, mit der dann auch wirklich alle Teile der Partei leben können?
Also ich glaube, erstens, wenn ich die Programme dieser drei Parteien kenne, wird es leichter sein, eine Ampelkoalition inhaltlich zu bilden als eine Jamaika-Koalition. Zweitens, die SPD ist sehr geschlossen und sie wird sehr geschlossen bleiben aus einem ganz einfachen Grund. Die Sozialdemokraten wissen, dass sie diesen Wahlerfolg vor allem Olaf Scholz verdanken. Sie werden also hinter ihm versammelt bleiben. Und dann gilt doch auch, da es keine Alternative gibt für eine Regierung. Die Linkspartei ist gescheitert. Also, wenn Sozialdemokraten regieren wollen, müssen sie sehr diszipliniert auf eine Ampel zustreben. Und ich glaube, das wird auch gelingen für die SPD.
Das war das SWR-Tagesgespräch heute mit dem früheren Bundestagspräsidenten und SPD-Vize Wolfgang Thierse. Vielen Dank für das Gespräch. Und nicht nur im Bund geht es gerade rund nach dieser Bundestagswahl. Auch in den Ländern herrscht je nach politischer Couleur Alarmstimmung oder Freudentaumel. Schauen wir nach Baden-Württemberg. SWR-Landeskorrespondent Ramin Sina. Die CDU ist hier zwar stärkste Kraft geblieben, aber mit deutlichen Verlusten. Und das Ziel, alle 38 Wahlkreise zu erobern, hat sie ebenfalls verfehlt. Wie zerknirscht ist die Partei am Tag danach darüber?
Also die Partei ist sehr zerknirscht. Sie hat knapp 500.000 Stimmen verloren im Vergleich zu 2017. Sie hat rund 10 Prozentpunkte verloren. Sie hat nur 33 von 38 Direktmandaten geholt. Also sie hat zahlreiche ihrer eigenen Ziele ganz klar verfehlt. Sie ist zwar die stärkste Kraft noch in Baden-Württemberg, aber es fühlt sich für die CDU als eine Niederlage an. Und dieses Wahlergebnis, diese Niederlage, die wird wahrscheinlich auch heute Abend kontrovers diskutiert werden in Gerlingen. Da treffen sich das Präsidium und der CDU-Vorstand der Südwest-CDU. Und ich glaube, das wird kein spaßiges Treffen für die Christdemokraten und vor allem auch nicht für den Landesvorsitzenden Thomas Strobel, könnte ich mir vorstellen. vorstellen. Denn Thomas Strobel, der hatte im April, als noch die Frage in der Union war, wer wird Kanzlerkandidat, wird es Armin Laschet oder wird es eher Markus Söder, da hatte sich Strobel ganz klar pro Laschet ausgesprochen. Dabei war die breite Masse in der Südwest-CDU eher für Söder. Und ich glaube, das werden sie nicht vergessen haben. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sie ihm das heute nochmal ja aufs Brot schmieren, dass er damals quasi dann falsch gelegen hat. Ob das dann personelle Konsequenzen nach sich ziehen wird heute Abend, das wäre dann schon eine Überraschung. Bisher sind ja noch keine Köpfe gerollt bei der CDU, aber es ist definitiv Druck auf dem Kessel.
Schauen wir auf die Grünen. Einige dieser ehemals CDU-Direktmandate sind ja eben an die Grünen gegangen, die dazu auch noch einen leichten Zugewinn verzeichnen konnten. Insofern könnte sich die Partei hier ja freuen, tut sie aber nicht so ganz, oder?
Es ist paradox, denn es ist eigentlich das beste Ergebnis der Grünen aller Zeiten bei der Bundestagswahl. Auch hier in Baden-Württemberg, sie haben sogar mehr als 17% geholt. Sie haben 4 Direktmandate geholt. Cem Özdemir war der Stimmenkönig in ganz Baden-Württemberg, hat die höchste Zustimmung bekommen mit mehr als 40%. Franziska Brandner in Heidelberg, dazu noch 2 weitere grüne Direktmandate in den Unistädten Freiburg und Karlsruhe. Aber trotzdem sind die Grünen ganz klar unzufrieden mit dem Ergebnis. Sie hatten sich mehr erhofft und das haben sie auch ganz klar gesagt, sie wollten ins Bundeskanzleramt und das haben sie nicht geschafft.
Wie sieht es Winfried Kretschmann?
Auch Kretschmann hat das Ergebnis überhaupt nicht schön geredet. Er hat zugegeben, dass die Erwartungen höher waren, aber er hat auch gesagt, man kommt an den Grünen jetzt auch nicht mehr vorbei. Also die Koalitionsspiele beginnen und die Grünen sind mittendrin. Und im Gegensatz zu Annalena Baerbock, die ja seit Wochen mit der SPD und Olaf Scholz als Koalitionspartner flirtet, ist Kretschmann nicht ganz so SPD-affin. Er hat gesagt, er sieht die SPD nicht als natürlichen Koalitionspartner für die Grünen. Er scheint also genauso offen für eine Jamaika-Koalition. Und er regiert ja auch in Baden-Württemberg schon seit vielen Jahren mit der CDU und hatte sich nach der Landtagswahl hier im März auch gegen eine Ampel entschieden und für ein Weitermachen mit der CDU als Koalitionspartner. Also da ist er ein bisschen anders gestimmt als viele in seiner Partei. Und die Bedeutung Kretschmanns bei den Grünen in der Partei, die ist auch nicht zu unterschätzen, denn er ist der einzige grüne Ministerpräsident in Deutschland. Er hat nicht nur von Wahlsiegen geträumt, sondern er hat sie tatsächlich auch geholt. Also er wird schon mitreden bei diesen verschiedenen Koalitionsoptionen. Und womöglich ist er sogar Teil des Verhandlerteams in Berlin.
Noch ganz kurz der Blick auf die anderen Parteien. Wie sind da die Befindlichkeiten im Land?
Also im Gegensatz zu den Grünen und der CDU ist bei SPD und FDP absolut positive Stimmung. Die sind sehr zufrieden. Die SPD ist die zweitstärkste Kraft in Baden-Württemberg, hat ordentlich zugelegt und hat sogar noch ein Direktmandat in Mannheim geholt. Auch die FDP hat zugelegt und vor allem ist das Schreckensgespenst für viele Liberale vom Tisch. Die mögliche Koalition Rot-Rot-Grün, die wird es ja nicht geben. Also große Zufriedenheit dort. Die AfD ist halbwegs zufrieden, hat ein solides Ergebnis eingefahren, knapp unter 10% in Baden-Württemberg, hat aber etwas verloren. Wer wirklich enttäuscht ist, das sind die Linken, 3,3% in Baden-Württemberg und die reden auch nicht drumherum. Da sitzt die Enttäuschung wirklich sehr tief.
Die Bundestagswahl aus Baden-Württemberg-Sicht. Informationen von SWR-Landeskorrespondent Ramin Sina. Und wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus? Auch hier sticht die CDU mit einem erdrutschartigen Ergebnis hervor. -11% im Vergleich zum Ergebnis 2017. Im derzeit einzigen Bundesland mit einer rot-grün-gelben Ampelkoalition scheint die CDU auch in Zukunft abgemeldet zu sein. Eine ernsthafte Erneuerung, wie der Landesverband dies ja eigentlich seit langem im Sinn hat, Fehlanzeige, meint SWR Rheinland-Pfalz-Korrespondent Matthias Zahn in seinem Kommentar.
Seit 30 Jahren ist die rheinland-pfälzische CDU in der Opposition und regelmäßig hat sie versprochen, Wahlniederlagen schonungslos aufzuarbeiten. Nur eine wirkliche Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, die schmerzhaften Nackenschläge häufen sich. Ein historisch schlechtes Landtagswahlergebnis im März und jetzt ein historisch schlechtes Landesergebnis bei der Bundestagswahl. Zweistellige Verluste, ein Absturz. Die CDU muss die so oft beschworene Erneuerung endlich ernsthaft angehen. Die Partei ist nach 16 Jahren Merkel inhaltlich ausgezehrt. Sie hat den Draht zu den Menschen verloren, wie der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Baldauf gestern Abend im SWR-Fernsehen ernüchtert eingeräumt hat. Ratlos beschwört Baldauf die Suche nach dem Markenkern, ein Offenbarungseid. Aber auch personell muss sich die rheinland-pfälzische CDU neu aufstellen. Seit mehr als 10 Jahren ist Julia Klöckner Landeschefin mit dürftiger Bilanz. Keine Landtagswahl gewonnen und jetzt auch noch auf Landesebene die Bundestagswahl vergeigt. Das Direktmandat im eigenen Wahlkreis verpasst. Klöckner konnte der Basis nie schlüssig erklären, warum sie nach Berlin geht, aber den Parteivorsitz im Land behält. Als stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU ist sie in die Parteidisziplin eingebunden. So hat Klöckner Armin Laschet als Kanzlerkandidat mit durchgesetzt, obwohl er eigener Landesverband für Söder war. Auch deshalb hatten viele an der rheinland-pfälzischen CDU-Basis keinen Bock auf Wahlkampf, wie in der Partei in den letzten Wochen zu hören war. Julia Klöckner muss sich fragen, wie sie der CDU Rheinland-Pfalz als Landesvorsitzende noch helfen kann. Aber selbst wenn Christian Baldauf Fraktion und Landesverband führen sollte, für Neuanfang und Aufbruch steht auch er nicht. Die CDU sollte sich an SPD-Mann Kurt Beck erinnern, der aufgehört hat, um Platz zu machen für Malu Dreyer. Eine solche Größe würde auch den CDU-Spitzen in Rheinland-Pfalz gut zu Gesicht stehen. Eine unverbrauchte Persönlichkeit, überzeugend und sympathisch, im besten Fall eine Frau, sollte sich auch in der Landes-CDU finden lassen, wenn man nur danach suchen will.
Matthias Zahn kommentierte. SWR2 aktuell die Zeit 18.26 Uhr. Zeitgleich mit den Wahlen zu Bundestag und Abgeordnetenhaus ist in Berlin gestern auch über ein höchst umstrittenes Projekt abgestimmt worden, nämlich darüber, ob Wohnungsbaugesellschaften und ähnliche Immobilienunternehmen in Zweifel enteignet werden können. Eine Mehrheit, nämlich über 56%, hat dazu gestern Ja gesagt. Was das nun konkret bedeutet, möchte ich jetzt mit meinem Kollegen und Rechtsexperten Max Bauer besprechen. Herr Bauer, heißt das, die großen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin können jetzt tatsächlich einpacken?
Nein, das heißt das überhaupt nicht, denn das Votum des Berliner Volksentscheides ist rechtlich nicht verbindlich. Das heißt, die Berliner Politik, der Gesetzgeber muss sich schon damit befassen. Es wurde aber kein konkreter Gesetzesentwurf zum Beispiel zur Abstimmung gestellt, über der zum Beispiel dann eben sofort Rechtsbindung erhalten würde. Nein, hier müssen die großen Wohnungsbaugesellschaften noch nicht einpacken. Sie müssen sich vielleicht politisch ein bisschen wärmer anziehen, denn die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat angekündigt, beim Thema dran zu bleiben und vielleicht sogar auch einen weiteren Volksentscheid vorzulegen, der dann über einen konkreten Gesetzesentwurf gehen würde.
Also der Volksentscheid verpflichtet die Politik zu nichts, aber die Berliner SPD-Spitzenkandidatin und Wahlsiegerin Franziska Giffey ebenso wie die Kandidaten von Grünen und FDP haben immerhin versprochen, den Volksentscheid prüfen zu wollen. Also jetzt mal angenommen, der neue Senat in Berlin kommt dann doch zu dem Schluss, ein entsprechendes Gesetz zur Enteignung aufzulegen. Wie juristisch wasserfest wäre so etwas?
Oh, da gibt es eine ganze Menge Rechtsfragen und das kommt einfach daher, dass der Artikel 15 Grundgesetz, der solche Enteignungen im großen Stil, die Vergesellschaftungen heißen, regelt, dass dieser Artikel 15 noch nie in der deutschen Rechtsgeschichte angewandt wurde und deshalb ist da ganz viel offen. Die erste Frage ist, ob solche großen Vergesellschaftungen von Wohnungskonzernen überhaupt verhältnismäßig wären, wie das juristisch heißt, denn da könnten die Gegner, also die großen Wohnkonzerne, immer sagen, ja, es gibt doch mildere Mittel, um einen sozial gerechteren Wohnungsbau zu ermöglichen, eben mehr sozialer Wohnungsbau, Mietpreisbremse etc. Ein zweiter ganz großer Punkt, der rechtlich unglaublich umstritten ist, ist die Frage der Entschädigung. Wenn es bei der Entschädigung genauso laufen würde wie bei normalen Enteignungen, dann wäre hier sozusagen eigentlich in der Regel der Verkehrswert der Grundstücke und der Wohnungen maßgeblich und das sind dann geschätzt um die 36 bis 40 Milliarden Euro. Das ist sehr schwierig. Hier gibt es immer auch Gegenpositionen, die sagen, es sind andere Entschädigungsregelungen notwendig und das ist ganz interessant. Das liegt nämlich im Grunde daran, wie man ja die beiden Rechtsinstitute Artikel 14 und Artikel 15 im Grundgesetz bewährt. Das eine, Artikel 14, ist das Privateigentum. Da geht es um normale Enteignung. Und bei Artikel 15, das heißt das, was in Berlin anstand, da geht es um was anderes, die sogenannte Vergesellschaftung. Und da ist eben eine Position, da geht es darum, dass man im Grunde die Wirtschaftsordnung umgestaltet. Deshalb auch zum Beispiel beim Fall der Entschädigungszahlung wesentlich geringere Entschädigungszahlungen Zahlungen als politische Entscheidungen maßgeblich wären. Ein interessanter Einwurf kommt noch von dem Berliner Verfassungsrechtler Christian Waldhoff. Der hat gesagt, in Berlin selber, also in der Landesverfassung in Berlin, da gibt es überhaupt keine Grundlage für solche Vergesellschaftungen. Die stehen nur im Grundgesetz. Das heißt, in Berlin fehlt da die Rechtsgrundlage. Da ist dann die Frage, ob eben der Artikel 15 im Grundgesetz die Bundesregelung in dem Grundgesetz vorgehen würde. Auch hier eine rechtlich sehr umstrittene Frage. Also rechtlich würde ich sagen, bei dieser schwierigen Sache alles offen.
Der Berliner Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften. Noch ist nichts entschieden. Informationen von SWR-Rechtsexperte Max Bauer. Vielen Dank.